Müssen wir noch?
Bin ich? Ah, jetzt.
Ah. War es auch schon noch?
Ja.
Aber jetzt ist lauter.
Ja.
Ihr müsst lauter sprechen. Ich habe die Krankheit des Nicht-Hören-Wollens. Das ist ein Zitat aus einem Theaterstück. Wer weiß von welchem? Ich weiß es auch nicht. Aber ich kenne den Autor Shakespeare. Menschen leiden an dieser Krankheit des Nicht-Hören-Wollens. So habe ich mir sagen lassen, Kinder sind elterntaub, Jugendliche sind lehrertaub, Bürger sind politikertaub, Gemeinde... Ja, was denkt ihr jetzt? Was kommt jetzt?
Ist auch taub.
Also das machen wir mal mit Anführungsstrichen und mit dicken Fragezeichen. Gemeinde ist pastorentaub. Menschen sind gotttaub. Lässt sich diese Krankheit heilen? Nicht mit lauter Sprechen. Nicht mit heftiger Einreden. Ich glaube, dass man oft dadurch noch mehr abstumpft. Es ist eher so, dass man leiser werden muss, je lauter die Zuhörer sind. Also ich habe das, wenn ich mit Kindern gearbeitet habe, oft so die Erfahrung gemacht, wenn man leiser spricht, nicht nur bei Kindern, es ist auch in anderen Kreisen so, wenn man anfängt leiser zu sprechen, anstatt die anderen mit der Stimme zu übertrumpfen, dann werden die Zuhörer leiser. Wie Hunger, welchen Hunger und wie groß ist unser Hunger nach Worten? Was, wenn etwas Gutes dabei wäre, was aber nur leise geflüstert wird und nicht laut rumposaunt wird? Warum erzähle ich das? Warum so ein komischer Einstieg? Ihr seid ja alle leise und ihr seid ja alle hörwillig und ihr seid ja alle irgendwo jetzt ganz aufmerksam über das, was kommt. Und ich möchte uns einen Text lesen aus dem Jesaja-Buch, aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 42, die Verse 1 bis 9. Und ich lese das nach der Basisbibel-Übersetzung. Seht, das ist mein Knecht, zu dem ich stehe. Ihn habe ich erwählt und ihm gilt meine Zuneigung. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er sorgt bei den Völkern für Recht. Er schreit nicht und ruft nicht laut. Seine Stimme hallt nicht durch die Straßen. Ein geknicktes Schilfrohr zerbricht er nicht. Einen glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bleibt seinem Auftrag treu und sorgt für Recht. Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht durchgesetzt hat. Sogar die fernen Inseln warten auf seine Weisung. Gott, der Herr, ist es, der den Himmel geschaffen hat und ihn ausspannt wie ein Zelt. Er breitet die Erde aus und lässt Pflanzen auf ihr wachsen. Er gibt den Menschen auf der Erde Atem und Lebensgeist denen, die auf ihnen wohnen. Er spricht: Ich, der Herr, bin dir treu. Ich habe dich gerufen, ich nehme dich bei der Hand und beschütze dich. Durch dich zeige ich meine Verbundenheit mit den Menschen. Ich mache dich zum Licht für die Völker. Du wirst Blinden die Augen öffnen und Gefangenen aus dem Kerker holen. Die im Dunkeln sitzen, befreist du aus der Haft. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Meine Ehre lasse ich mir von niemandem nehmen. Das Lob, das mir zusteht, überlasse ich nicht den Götzenbildnern. Was ich früher vorhergesagt habe, ist eingetroffen. Jetzt kündige ich Neues an. Noch ehe es zum Vorschein kommt, lasse ich es euch wissen. Es ist ein Text, der über einen Knecht spricht. Und wir können an dieser Stelle fragen, wer sagt das denn eigentlich? Es ist ja das Prophetenwort von Jesaja. Propheten waren diejenigen, die im Auftrag Gottes gesprochen haben und auch das wiedergegeben haben, was Gott gesagt hat, was für die Menschen von Gott als Botschaft weitergegeben werden sollten. So stellt sich eigentlich Gott in diesem Text auch vor. Jesaja spricht davon, wie Gott selber über sich spricht. Das entdecken wir an unterschiedlichen Stellen hier in diesem Bibeltext. Einerseits erfahren wir, es ist Gott, der den Himmel geschaffen und ihn wie ein Zelt ausgespannt hat. Er breitet die Erde aus, lässt Pflanzen wachsen, gibt den Menschen auf der Erde Atem und Lebensgeist. Gott spricht, lesen wir auch in diesem Text, damals und auch heute noch und auch hier in diesem Bibeltext. Er spricht, indem er seinen Knecht vorstellt. Wir erfahren auch von Gott, dass er schon mehrere andere Verheißungen, mit anderen Worten Versprechungen, kundgegeben hat und diese auch eingehalten hat. Die Verheißungen, diese Versprechen haben sich erfüllt. Damit möchte Gott auch sagen, ich bin vertrauenswürdig. Und weil das so ist, gebührt ihm auch die Ehre. Gott lässt sich diese Ehre auch nicht nehmen. Ihm gebührt alles Lob. Und jetzt kündigt Gott etwas Neues an, nämlich er sagt, hier, was ich euch jetzt sage, das ist etwas Neues. Das ist zwar noch nicht sichtbar, aber ich sage es euch, obwohl es noch nicht sichtbar ist, damit ihr es schon wisst. Wenn wir jetzt etwas weiter im Bibeltext und etwas weiter in der Bibel gehen, bis ins Neue Testament, dann ist das jetzt aber etwas, das für uns heute schon sichtbar geworden ist, durch Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Damals, zu der Zeit, war es noch nicht sichtbar. So müssen wir da jetzt eben die Unterscheidung machen, was im Text ist. Da müssen wir uns nach den Leuten richten, die damals tatsächlich für denen dieser Text war. Und heute aus unserer Sicht mit einer etwas veränderten Perspektive, weil für uns ist es sichtbar geworden und wir können es tatsächlich schon erkennen. Also Gott stellt sich hier vor, aber Gott stellt auch seinen Knecht vor an dieser Stelle. Es ist ein Text, der sogar im Jesaja-Brief immer noch etwas weitergeführt wird und wir werden in den nächsten Wochen uns mit diesen Texten auseinandersetzen, wo der Gottesknecht vorgestellt wird. Knecht, oder wir könnten auch Diener an der Stelle sagen, bezeichnet in der Bibel tatsächlich ganz unterschiedliche Gruppen. Einerseits Sklaven, das waren Diener, das waren Knechte, das waren sogar Leibeigener, die hatten keinen eigenen Willen. Naja, einen Willen vielleicht schon, aber sie durften ihn nicht leben. Und als Knecht und Diener werden auch diejenigen bezeichnet, mit dem gleichen Wort sozusagen, die höchste Staatsdiener waren. Also das macht ja wohl einen Unterschied, ob man ein Staatsdiener ist im höchsten Range oder zu den Tellerwäschern gehört, die zu den Sklaven irgendwo da unten gehören. Also ein Begriff, Knecht und Diener, Niedrigkeit oder Hoheit. Trotzdem der gleiche Begriff und ein Verständnis. Menschen in der Bibel haben sich auch im Gebet Gott gegenüber als Knechte bezeichnet. Ich denke da zum Beispiel an das Samuelbuch im Alten Testament, wo es heißt, rede Herr, dein Knecht hört. Oder wir lesen es auch im Psalm 119 an verschiedenen Stellen. Es gibt auch verschiedene Knechtsbezeichnungen in der Bibel einerseits und auch gerade in diesem Zusammenhang, das sind ja Worte, die an das Volk Israel gehen. Knecht wird oder als Diener wird einerseits auch das Volk Israel genannt. Warum? Weil das Volk Gottes Volk ist. Es gehört Gott. Und das Volk Israel sollte Gott dienen. Das Volk Gottes ist Diener, Knecht Gottes. Propheten sind genauso Knechte und Diener Gottes. Sie handeln im Auftrag Gottes, stehen im Dienst Gottes, indem sie einen ganz bestimmten Auftrag haben, nämlich das zu sagen, was Gott dem Volk mitteilen möchte. Wir können an dieser Stelle aber auch sagen, und darauf bezieht sich dieser Bibeltext in einer gewissen Art und Weise, auf Jesus Christus. Der genauso ein Knecht Gottes ist, er dient einerseits Gott, weil er den Willen Gottes erfüllt und auf der anderen Seite sogar uns ein Diener ist, für uns etwas tut. Wenn man jetzt das aramäische Wort, so wie die Leute im Alten Testament auch gesprochen haben, wie das aramäisch auch so deutlich wird, Jesus hat ja auch aramäisch gesprochen, Da ist das aramäische Wort Talja und das bedeutet nicht nur Knecht, sondern gleichzeitig auch Sohn und gleichzeitig auch, aufpassen, Lamm. Das fand ich total spannend. Wie geht das denn? Wie kann denn Sohn und Lamm das gleiche Wort bedeuten? Aber gerade im Hebräischen ist es so, dass verschiedene Wortbildungen für einen bestimmten Stamm haben und von diesem Stamm sich vieles ableitet und auch neue Worte sich bilden. Es ist ein bisschen kompliziert. Hebräisch zu lernen war auch gar nicht so einfach. Ich erinnere mich dran, sehr gut sogar. Aber daher kommt das, dass ein Wort mehrere Bedeutungen haben kann. Das aramäische Wort also für Knecht, Sohn und Lamm, das gleiche Wort Talja. Und im Griechischen, und wenn man jetzt die Septuaginta liest, das ist die Übersetzung des Alten Testaments in der altgriechischen Sprache, da steht Pais. Und Pais bedeutet auch Knecht, Sohn, Kind, Diener und Sklave. Ist schon interessant, was wir dort alles entdecken können. Wenn Gott jetzt also hier seinen Diener vorstellt, dann ist auch spannend, dass da 6-mal in dem Text das Wort nicht vorkommt, nämlich was der Knecht Gottes nicht tut oder nicht macht, nicht ist. Wir lesen zum Beispiel, er schreit nicht, er ruft nicht laut, er wird nicht müde, sondern er ist also beständig, er ist nachhaltig, er wird nicht wanken, so steht es zum Beispiel auch in der englischen Übersetzung. Manchmal lese ich das Englische auf, weil das mir nochmal ein bisschen den Horizont weiter öffnet. Er bricht nicht zusammen, er zerbricht das geknickte Rohr nicht, er löscht nicht den glimmenden Docht aus. Ist also im Gegenteil gesprochen, er zerbricht nicht, sondern er wendet sich zu, er erhält, er stützt, er heilt. Er löscht also nicht aus, sondern im Gegenteil, er sieht das, was noch da ist. Und er gibt auch diesen glimmenden Docht nicht auf, sondern er möchte, dass er neu entfacht wird. Wir erfahren hier in diesem Bibeltext, dass Gott diesen Knecht erwählt hat, gerufen hat und auch zu ihm steht. Einerseits, wenn wir vom Knecht denken, dem Volk Israel, wir haben ja schon gesagt, dass das eigentlich verschiedene Aspekte hat, aber vor allen Dingen einem aus dem Volk Israel, denn Jesus war ja Jude. Er ist ja hineingeboren in das Volk Israel. Besonders dieser eine, einer aus dem Volk. Und Gott schenkt ihm seine Zuneigung, gibt ihm sogar seinen Geist und nimmt ihn an die Hand, so dass er ihn eben auch beschützt. Dieser Knecht ist nicht einfach, der auf eigene Faust losläuft und losgeschickt wird und schauen wir mal, was passiert, sondern Gott hat ein besonderes Auge darauf und Gott hat seinen Geist ihm geschenkt und beschützt ihn, gibt ihm seine Zuneigung. Gott zeigt durch seinen Knecht, und wir können an dieser Stelle jetzt Jesus Christus, seinen Sohn, sagen, die Verbundenheit zu uns Menschen. Er macht ihn zu einem Licht der Völker, nicht nur für das Volk Israel, sondern für das Licht aller Völker. Und da zählen wir uns auch dazu. Der eine ist Jesus Christus, einer für alle. Klingt so ein bisschen nach den Musketieren, aber für alle Völker. Nicht nur für das Volk Israel, sondern auch für die Nichtjuden, Völker der Erde. Wir haben hier vorhin gelesen, die Inseln in der Ferne. Das bedeutet, das war die bekannte westliche Welt. Und da waren so die Inseln, man bezeichnete damit für alle, für alles Bekannte. Dafür ist dieser Knecht da. Jetzt können wir uns an dem auch fragen, was tut denn eigentlich dieser Knecht? Oder vor allen Dingen, wer ist dieser Knecht genau? Was hat dieser Knecht auch mit uns selber zu tun? Und gerade in dieser Frage müssen wir uns eben mit der anderen Frage auseinandersetzen, nicht wer ist dieser Knecht, sondern was tut er? Denn wenn wir uns darüber unterhalten und nachdenken, was er tut, wird auch klar, wer er ist. Der Knecht, der Sohn, das Lamm, er ist derjenige, der uns aus der Dunkelheit herausführt. Er ist behutsam, bietet Schutz. Wir haben auch hier gelesen, dass er Recht schafft. Er bewahrt uns vor der völligen Vernichtung. Er wendet sich dem Schwachen zu, Kleines und Vergehendes. Das nimmt er wahr und ernst. Und gerade in der Dunkelheit, wo man drin sitzt, kann er uns trotzdem finden, weil er ist das Licht. Er öffnet dem Blinden die Augen. Das können wir einerseits tatsächlich ganz wörtlich verstehen in Form von Heilung, so wie wir das ja auch im Neuen Testament an unterschiedlichsten Stellen lesen, wo Blinde durch Jesus sehend wurden. Wir können es aber auch nicht nur wortwörtlich, ich denke, so ist es auch gemeint, aber wir können es auch auf geistliche Blindheit übertragen, dass wir erkennen, wer dieser Knecht ist, dass wir erkennen und sehen und erfahren, wer Jesus wirklich ist. Dass wir im Dunkeln sind wir blind, aber Jesus kommt mit seinem Licht in diese Dunkelheit und dadurch können wir sehen, weil er ist das Licht. Er ist auch derjenige, der die Gefangenen aus dem Kerker befreit, wo auch Finsternis ist. Gefangenschaft der Sünde, wo wir gebunden sind durch falsche und schädliche Abhängigkeiten. Wir können auch hier an die verfolgten Christen denken, die auch im Kerker sitzen, die befreit werden sollen. Aus der Dunkelheit werden wir mit seinem Licht, oder in der Dunkelheit werden wir mit seinem Licht beschenkt. Und Dunkelheit, wir haben es die letzten Wochen schon mal gehört, Dunkelheit hat etwas mit Enge zu tun. Es engt uns ein und er bringt uns mit seinem Licht in die Weite. Ich fand das spannend, in der englischen Übersetzung, da stand, dass wir wie in einem Verlies sitzen. Dort, wo man runtergeworfen wird, in ein dunkles, tiefes, enges Loch. Ja, manchmal fühlen wir uns versunken in den Folgen unserer Sünde, hineingefallen und geworfen von den Folgen der Verstrickung des Bösen, dass wir den Eindruck haben, wir sind wie in eine Falle getappt und jetzt sitzen wir da unten wie in einem Verlies. Gerade dann, wenn man den Lügen des Teufels glaubt und durch seine Anfechtung zu Fall kommt. Ja, und dann ist das eben so, dass wir wie ein geknicktes Rohr sind. Wenn wir jetzt diesen Bibeltext und jetzt das Jesaja-Buch im Gesamten anschauen, dann können wir auch da von einer Anspielung auf das babylonische Exil von Israel eingehen. Das tun wir aber jetzt an dieser Stelle nicht, weil das würde jetzt zu weit führen. Das würde jetzt den Rahmen, auch den zeitlichen Rahmen heute Morgen sprengen. Aber ich frage mich, ein Exil ist ja immer da, wo man hingehen muss, weil man beim Alten nicht mehr leben kann. Und das ist wie so diese Konsequenz der Sünde, dass wir weggeführt werden. Und dann müssen wir irgendwie mit dem umgehen und irgendwie lernen, anders zu leben, weil die Konsequenzen der Sünde das erfordern. Da sind Beziehungen zerbrochen, man geht sich aus dem Weg. Gott gegenüber war man ungehorsam und geht aus der stillen Zeit mit Gott aus dem Weg. Unser sündiger Lebensstil, der eigene Missbrauch von Körper, Seele und Geist hat Spuren hinterlassen durch Abhängigkeiten, durch Esoterik, weltliche Einflüsse, die uns von Gott wegtreiben. Und irgendwann merken wir, unser Stolz ist gebrochen und dann ist das wie so ein geknicktes Rohr, was noch so halbwegs irgendwie überlebt. Und dann sagt Gott hier an dieser Stelle, dieses zerknickte Rohr, dieses geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Es wäre ein leichtes, dem noch den letzten zu geben, dass es wenigstens noch ganz stirbt. Sondern da ist Licht, da ist Hoffnung. das geknickte Rohr wird er eben nicht zerbrechen. Die Schuld wird vergeben durch Jesus Christus. Und es kann einen Neuanfang geben. Die Narben unseres Lebens sind vielleicht da, aber es geschieht Heilung. Jesus hilft, mit diesen Narben zu leben und heilt unsere Wunden. Und da ist auch dieser glimmende Docht, von dem als Beispiel gesprochen wird. Wir spüren eben diese Feuer und Flamme nicht mehr. Und aufgrund unserer Schuld und aufgrund dessen, dass wir andere Wege gegangen sind als die, die Gott für uns vorgesehen hat, empfinden wir, da fehlt uns etwas. Aber die Hoffnung, heißt es ja auch, stirbt zuletzt. Ein Funke Hoffnung ist noch da. Wird Gott gnädig sein? Ja, Gott ist gnädig. Nicht er wird gnädig sein, er ist es. Er war es und er wird es auch weiterhin sein. Gott ist gnädig mit uns. Der Docht muss nicht ganz auslöschen. Und das ist ja die frohe Botschaft von dem Neuen Testament. Wer sich Gott zuwendet, der wird Jesus als das Licht in unserem Leben erkennen, dass er der Retter ist, der uns aus dem Kerker befreit. Ich frage mich an dieser Stelle, wer ist Gottes Knecht für dich? Wenn wir so an Vers 4 am Ende denken, wo es da heißt, sogar die fernen Inseln warten auf seine Weisung. Das Ende der bekannten Welt. Und wir zählen uns eigentlich auch zu diesem Ende der Welt, so von dem aus gesehen, zu den Völkern. Wartest du auf diesen Knecht? Kannst du diesen Knecht für dich annehmen? Dieser Knecht, Jesus Christus, ist auch für dich gekommen, um dich neu aufzurichten. Um den letzten Funken Hoffnung in dir neu zu entfachen, dass du erkennen darfst, dass Licht in dein Dunkel hineinkommt. Dass er dich beschenkt mit seiner Gnade und Liebe, mit der Zuwendung, mit seiner heilenden Kraft, mit seiner befreienden Kraft. Und darüber wollen wir uns in den nächsten Wochen noch weiter Gedanken machen. Was dieser Gottesknecht für uns, gerade jetzt hier in dieser Passionszeit, weil er aus Liebe das alles für uns getan hat, was das noch bedeutet. Und vielleicht ist auch an diesem heutigen Sonntag für dich jetzt noch nicht so ganz klar, was ist denn jetzt eigentlich und wo kommt Matthias jetzt zum Punkt? Es ist bewusst so ein bisschen offen gelassen. Ein Spannungsbogen sozusagen für die nächsten Wochen. Ein Spannungsbogen, der uns ein bisschen noch neugierig machen soll, was das für uns im Einzelnen bedeutet. Und ich lade euch ein, die nächsten Wochen mit mir auf diesem Weg zu sein und dort noch ein bisschen mehr nachzuforschen, was dieser Gottesknecht für uns, den Gott losgeschickt hat für uns in diese Welt, was er für uns bedeutet. Ich lade ein, mit mir zu beten. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns siehst. Du kennst unsere Lebenssituation in den Löchern, in der Finsternis, in der wir leben, in der wir herumtappen und wenig vorwärts kommen, orientierungslos stolpern und manchmal sogar auch wie in einer Falle sitzen, im Kerker, in dem Gefängnis der Sünde gefangen sind. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du dich hast beauftragen lassen und dass du bereitwillig als der Diener in diese Welt gekommen bist, um uns zu befreien. Du kommst in unser Leben mit Licht, in unsere Finsternis. Du schenkst uns neue Orientierung, du befreist uns, du richtest uns neu auf. Und das, weil du am Kreuz für uns diesen Weg der Liebe gegangen bist. Du schenkst uns Heilung. Du führst uns heraus du befreist uns. Herr Jesus, und ich bitte dich, da, wo wir uns gefangen fühlen, dort, wo wir in Sünde verstrickt sind, dass wir deine Vergebung in Anspruch nehmen und dass wir erleben und erfahren, wie du uns Freiheit und neue Hoffnung schenkst. In Jesu Namen.